Sie wissen ja, warum die Welt so schlecht ist, nicht? Weil bisher nur gute Menschen gestorben sind, wenn man dem glauben darf, was bei Beerdigungen so öffentlich gesagt wird. Folglich müssen die Bösen alle noch leben und folglich ist das Leben auf dieser Erde etwas problematisch. Das haben die alten Römer schon gewusst. Ich entsinne mich, in der Schule, im Gymnasium, das ich besuchte, gab es eine Tafel mit Namen von Gefallenen in den Kriegen und darüber der lateinische Satz De mortuis nihil nisi bene. Also über die Toten nur gut reden. Klar, das hat seinen Sinn. Man möchte die Angehörigen nicht verletzen. Und so, das ist alles auch irgendwie sinnvoll. Nur, was einen schon ins Nachdenken bringt, ist, ob man sich das antun muss, dass man selber im Angesicht auch des Sterbens und des Todes sich belügen muss. Ob das wirklich nötig ist. Ob wir uns das leisten müssen. Und deshalb haben wir den Mut, heute Abend dieses Thema zu stellen und zu sagen, lassen Sie bitte die Zweifel zu. Das heißt, Fragen, die möglicherweise unbequem sind, die man sich sonst nicht leistet, die vielleicht auch wehtun, aber die nötig sind, damit wir vom Ziel her wirklich strategisch leben können. Das macht doch Sinn. Wie soll man aber darüber reden? Wie soll man Fragen stellen, wenn man gar nicht Hoffnung haben kann, dass es Antworten gibt? Ist das nicht auch ein Luxus, den man sich sparen kann? Ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Antworten zu geben. Es gibt auch sehr unterschiedliche und mit sehr unterschiedlichen Gründen sehr gegensätzliche Antworten. Also mit dem Leben, mit dem Tod ist alles aus und manche sind total verzweifelt und sagen, das kann doch nicht sein. Wenn es mit dem Tod alles aus ist, dann ist doch alles sinnlos. Wofür ist das Ganze? Und so weiter. Und dann sagt man, na gut, es mag dir ein unbequemer Gedanke sein, aber allein, dass du das unbequem findest und gerne bedeutender wärst, dass es ewig weiterginge und nicht einfach alles durchkreuzt wird, das heißt noch nicht, dass es wirklich so ist. Da gibt's andere Menschen, bei denen ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Die finden das ganz sympathisch, dass man eines Tages auslöscht wie eine Kerze und dann ist wirklich nichts mehr. Weil das ist toll. Du musst niemanden mehr antworten. Du kannst abtreten von der Bühne, hast dich durchgeschlagen, mehr oder weniger erfolgreich, besser erfolgreich, und aber jedenfalls dann ist Schluss. Warum? Wenn's Leben richtig kracht, mit ewig weitergehen kann man sich sowieso nichts Spannendes vorstellen. Das geht mir auch so. Selbst wenn die schönsten Dinge ewig weitergehen, das kann ich mir nur wie Kaugummi vorstellen. Das wird doch langweilig. Also jetzt mit Schwung gelebt, eins drauf, Licht aus, fertig, platt. Den Rest machen die Würmer. Ja, vielleicht muss man ein bisschen herbe Seele sein, um dem zuzuneigen. Aber das Wunschdenken ist ja spürbar. Ich möchte gar nicht Verantwortung geben. Ich bin nur mir verantwortlich und ich bin froh, wenn ich dann den Laden abschließen kann. Und es wäre schon sympathisch, wenn ich wüsste, dass ich niemandem Rechenschaft geben, niemanden danach mehr begegnen kann. Wenn man in Umfragen glauben kann, dann glauben in Deutschland etwas mehr als 50% der Menschen, dass man in irgendeiner Weise wiedergeboren wird, also in einer neuen, anderen Existenz wieder ins Leben kommt, als Alpenpfeilchen oder als Kater oder als Opernsängerin oder so irgendwas. Und war auch schon mal da. Ist hochinteressant. Das kommt ja aus den indischen Religionen. Allerdings, wenn ich das beobachte, warum Menschen das glauben und denken, wundert mich das, wieso sie das importiert haben. Denn in den indischen Religionen ist das eine Strafe, dass man noch einmal durch eine Existenz muss und noch nicht in das absolute Bewusstsein aufgehen kann, also der Einzelne, die Individualität, die Welt des Leidens und der Zweiheit auslöscht in das absolute Bewusstsein. Auch im Buddhismus, wie das da Nirvana genannt wird, dieses Erlöstsein, dass ich endlich nicht mehr durch die Qual der Wiedergeburten muss, wo ich erleiden muss, was ich verdient habe. Jeder, das ist ja dahinter die Vorstellung, Karma, Jeder kriegt, was er hat. Niemand kann sich beschweren. Und wer durchs schrecklichste Leben geht, der hat nur das bekommen, was er in einer früheren Existenz verdient hat. Und er kann das nur abarbeiten, indem er das jetzt aushält und vielleicht hofft, dass er in einer nächsten Existenz ein bisschen komfortable Ausführung erwischt. Bis er dann irgendwann befreit wird von diesem schrecklichen Kreislauf. Bei uns aber ist das ganz anders. Da steckt mehr die Haltung dahinter. Also es kommt nicht so genau darauf an, was wir jetzt. Wir leben ist nicht endgültig. Wir probieren das mal ins Unreine und wir kommen ja noch mal eine Runde wieder. Nicht? Das ist dann was Tröstliches irgendwie dabei. Aber wer sagt mir eigentlich, dass das so geht im Kreislauf und dass es nicht dieses Leben, das ich hier lebe, Tag für Tag auch endgültig ist. Also damit auch gültig ist und nicht nur ins Unreine mal so probiert. Und dass ich Rechenschaft geben muss, dass ich Antwort geben muss. Wir reden ja von Verantwortung, das macht ja Sinn, nur wenn wir sagen, wem muss ich denn antworten? Moment mal, sagen Sie jetzt willst du Angst machen, was? Den Druck haben doch die Kirchen durch Jahrhunderte gemacht, gedroht mit dem jüngsten Gericht und dass Gott uns dann beurteilt und so. Na gut, da sage ich Wunschdenken hin und Wunschdenken her, dass Sie meinen, das wäre Druck und macht ihnen Angst, ist auch noch kein Argument gegen die Wahrheit und Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist jedenfalls nicht so, wie wir sie uns wünschen. Und das ist ja offensichtlich bei den paar Beispielen, die ich genannt habe, dass die Wünsche an dieser Stelle bei uns Menschen sehr, sehr unterschiedlich ist. Eben, sagen sie. Und was ist es nun? Wollen wir uns jetzt streiten, wer es besser weiß und wer recht hat? Ich sage, kann man ja ein bisschen kalt sagen, warten wir ab in 50 Jahren. Bei den Jüngeren lege ich 70 dazu, wissen wir alle genau Bescheid. Brauchen wir eigentlich nicht streiten. Und ich sage Ihnen von mir aus, dass ich natürlich überhaupt kein Verlangen danach habe, hier mich arrogant aufzuspielen, als wüsste ich es besser als Sie. Und als würde ich Ihnen mein Wunschdenken als die eigentliche Realität verkaufen hier. Das wäre ja Verdummung. Das werden Sie nicht akzeptieren und das möchte ich Ihnen nicht zumuten, möchte ich auch mir nicht zumuten. Deshalb will ich Ihnen Rechenschaft geben, warum ich doch über dieses Thema überhaupt wage zu reden. Und da gibt es einen ganz einzigen Grund. Weil es einen einzigen gibt, der Kompetenz hat, der weiß, wovon er redet, wenn er von der Wirklichkeit jenseits der Todesgrenze redet. Das ist der, den Gott auferweckt hat, nicht nur wiederbelebt hat, wie das ja heute dankenswerterweise manchmal passiert, dass klinisch Tote wiederbelebt werden für einige Monate, gar Jahre, aber dann doch wieder sterben. Das ist sozusagen Urlaub vom Tod. Nein, ich rede von dem Jesus Christus, den Gott am Ostermorgen, also den Gekreuzigten, den Gott am Ostermorgen auferweckt hat, das heißt verwandelt hat aus der Sterblichkeit hinein in die Wirklichkeit des Schöpfers. In der es kein Leid und keine Ungerechtigkeit, kein Werden und Vergehen gibt, wo nur Schöpferkraft und Vielfalt lebt. Und dieser Auferstandene, der hat die Kompetenz, uns zu sagen, was kommt eigentlich nach dem Tod? Ohne dass das nur eine Hochrechnung von Wunsch- oder Angstdenken ist. Nun sagen Sie, genau da ist ja mein Zweifel, das behauptet ihr Christen oder manche von euch Christen. Manche verzichten ja, selbst von den Christen verzichten ja heute schon darauf und sagen, das ist irgendwie so eine Hoffnung, aber weiß, Utopie, aber Traum und so. Nichts Genaues weiß man nicht. Das ist ja gerade der Zweifel, stimmt das? Ich sage Ihnen ganz deutlich, mit der Auferweckung des gekreuzigten Jesus von Nazareth steht und fällt die Wahrheit des christlichen Glaubens. Wenn das nicht wahr ist, das heißt, Augenblick, lassen Sie nicht, es ist ja nicht Unterhaltungsprogramm. Es geht ja um einen ganz kritischen Punkt, an dem unser Leben und Sterben hängt. Wahr ist in dem Sinne nicht von dem, dass es eine höhere Wahrheit enthält, die uns auch mal innerlich anregt, wie alle Gedichte und auch Märchenwahrheiten enthalten, sondern eine Wirklichkeit, die unserem Denken und Glauben unüberholbar vorgegeben ist, dass Gott der Schöpfer gehandelt hat an dem Leichnam des Gekreuzigten und ihn auferweckt hat und verwandelt hat in Gottes Wirklichkeit und damit die Todesmauer grundsätzlich durchbrochen hat. Das sagt das Neue Testament, das ist der Durchbruch durch den Tod. Er ist der Erste in der Auferstehung der Toten. Dieses Ereignis ohne Parallele in der Geschichte zuvor hat einen Fortgang in dem Augenblick, wo er wiederkommen wird und die Toten aus den Gräbern rufen. Und die Totenauferweckung passieren wird und er und wir alle, die Milliarden und Abermilliarden der Menschheitsgeschichte vor dem Angesicht des ewigen und heiligen Gottes, des Schöpfers und Herrn dieser Welt erscheinen und Antwort geben müssen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Das ist der Punkt. Nun sagen Sie, gut, das ist eine steile Behauptung, du nimmst den Mund sehr, sehr voll. Und das gerade kann ich nicht akzeptieren. Und dann sage ich Ihnen, gut, wie komme ich zur Gewissheit? Jesus selber hat einen Weg beschrieben, den ich Ihnen kurz skizziere. Nehmen Sie das im Johannesevangelium im 7. Kapitel. Die Sätze sind extra nummeriert, dass sich jeder nachgucken kann. Die Sätze Nummer 16 und 17. Da sagt Jesus genau auf diese kritische Anfrage: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat, also von Gott. Wenn jemand dessen Willen tun will, der wird inne werden, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Also der Weg der Wahrheitsfindung ist schlicht der, wie alle Wahrheit gefunden wird. Ich habe eine Theorie, ich habe eine Behauptung und ich wende das an, ich mache ein Experiment und in dieser Anwendung ins praktische Leben hinein erfahre ich, ob diese Voraussetzung, diese Behauptung falsch war, korrigiert werden muss oder ob sie stimmt. Das ist, was Jesus sagt. Das ist Glaube, heißt nicht mit dem Kopf nicken und das Hirn ausschalten und einfach so tun, das schlucken wir jetzt mal und dann stolz sein, dass man irgendwas ganz Idiotisches für wahr hält, was kein Mensch für wahr hält, sondern Glauben heißt, ich wende das auf die Praxis meines Lebens an. Das heißt, ich gehe ganz praktisch hin und lese, was Jesus gesagt hat, getan hat und sage, Jesus, ich will mich danach richten, ich will das anwenden auf mein Leben. Ohne praktische Erkenntnis können Sie keine entscheidende Erkenntnis oder praktische Anwendung, können Sie keine entscheidende Erkenntnis im Leben gewinnen. Und in diesem Experiment können Sie sich durch niemanden vertreten lassen, wie das bei physikalischen und chemischen Experimenten ja geht. Das können ja andere für mich machen. So wie in allen persönlichen Dingen, der Liebe und dem Vertrauen zu anderen Menschen, so Sie müssen immer dieses Experiment selber machen, um rauszukriegen, ob es stimmt. Das ist der Weg. Den beschreibe ich Ihnen hier mit. Ich habe Ihnen damit eine Karte gegeben und die Entscheidung liegt bei Ihnen, ob Sie diesen Weg gehen wollen. Jesus sagt, wer den Willen Gottes tun will, er sagt nicht, wer ihn kann, wer ihn tun will, wer ihn also bereit ist, praktisch anzuwenden und nicht nur theoretisch drüber rumzudiskutieren, praktisch anzuwenden aus Leben, der wird begreifen, ob das, was ich gesagt habe, von Gott ist oder von mir selbst. Soweit zum Kapitel Zweifeln und Prüfen. Nicht, dass Sie Ihre Zweifel, ob das wirklich mit Jesus stimmt, wegbügeln müssen und verdrängen, um zu glauben und Christ zu werden. Die Entscheidung wird darin liegen, ob bereit sind, sich einzulassen auf diesen Weg und den Preis zu zahlen, ihr Leben mit einzubringen. Solange Sie sich raushalten wollen und nur aus Distanz theoretisch diskutieren wollen, können Sie das tun bis zum Ende Ihres Lebens, ohne zu einer klaren Erkenntnis zu kommen. Damit das ganz klar ist. Die Sache hat ihren Preis, das ist entscheidend, weil unser Leben ist unser Leben. Alle wesentlichen Fragen werden von uns erkannt, indem wir uns selber mit hineingeben. Soweit. Und jetzt sage ich, ich rede von dem Thema, was kommt nach dem Tod, nur mit Bezug auf das, was Jesus uns für Informationen gegeben hat. Ich kann da nicht alles ausfalten, ich will einen Ausschnitt heute Abend nehmen, aber ich habe ihm begründet, warum ich das tue, weil ich glaube, dass er der Einzige ist, der Auferstandene, der Einzige ist, der zutreffende Aussagen machen kann, die nicht aus Wunsch oder Angstdenken kommen, sondern die uns mit Wirklichkeit konfrontieren, die uns herausfordert, die uns einlädt, wie auch immer Sie das dann aufnehmen wollen.
Und das, was ich Ihnen, woran ich Ihnen das vorstellen möchte, ist ein erschütterndes Wort, das Jesus gesagt hat zu diesem Thema, was kommt nach dem Tod. Da geht es jetzt nicht daran, wie mache ich das mit dem letzten Schnaufer nur, sondern er sagt, das ist es, worauf wir alle zugehen. So wird das Weltgericht Gottes sein, sagt er. Ich lese es Ihnen vor aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 31 bis zum Ende des Kapitels. Ich sage das, ich wiederhole mich, noch einmal so, damit Sie es zu Hause selber nachprüfen können. Bitte besorgen Sie sich eine Bibel, wenn Sie sie nicht haben. Prüfen Sie, was wir hier sagen. Machen Sie sich selber schlau. Jesus sagt, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Nun muss ich Ihnen einen Ausdruck erklären, der für Sie fremd sein wird, der in dem Neuen Testament aber sehr häufig vorkommt, nämlich die Bezeichnung für Jesus, die er für sich selber gebraucht. Er nennt sich den Menschensohn. Das ist keine altertümliche Umschreibung für Mensch, sondern das ist, jeder Jude wusste das damals, weil er seine Bibel kannte. Das stammt aus der Prophetie des Propheten Daniel, der in einer Vision, die das Weltgericht sieht, den Thron Gottes und seine Herrlichkeit, und dann sagt er, ich sah einen kommen mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Und diesem Menschensohn, dem Weltherrn und Weltregier, gibt Gott das Weltgericht und die ewige Weltherrschaft. Und deshalb ist dieser merkwürdige Ausdruck Menschensohn, 80 Mal in den Evangelien lesen wir, wie Jesus sich so bezeichnet, der höchste Titel, der von Jesus gebraucht wird. Und man muss ihn immer ersetzen, eigentlich innerlich übersetzen mit Weltherr und Weltrichter. So sagt er das. Wenn aber der Weltherr, der Menschensohn, Weltherr und Weltrichter kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Wir sind hier übertragen in 21 Nationen, Deutschland 21, aber dann werden alle Nationen vor dem Angesicht des Richters Jesus erscheinen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Das ist ein Bild aus der Hirtensprache. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Was für eine Aussage. Wir werden alle vor Gott erscheinen und er wird unser Leben beurteilen. Was wird der Maßstab sein? Unsere guten Vorsätze? Wir haben uns doch immer bemüht. Nein. Wird er von dem reden, was wir Böses getan haben? Jeder hat es irgendwie getan. Nein. Noch nicht mal das wird er tun. Viel radikaler ist der Maßstab. Die Liebe, die wir schuldig geblieben sind. Die Liebe, die wir schuldig geblieben sind. Da sagen wir, das ist doch unmöglich. Dem kann doch niemand entsprechen. Das kann doch überhaupt nicht sein. Alle widersprechen dir. Wann haben wir das? Du kannst doch nicht alle Hungrigen speisen. Du kannst dich doch nicht um alle Not der Welt kümmern. Was für eine Überraschung. Der Weltrichter begegnet uns in den Armen. Wir werden sagen, das ist doch nicht möglich. Wie kann man Gott erkennen, wenn er sich maskiert? Wir dachten doch immer, er ist allmächtig und er ist das höhere Wesen. Und dann stellt sich raus, der lebendige Gott ist ein barmherziger Gott. Und er identifiziert sich mit den Armen, mit den Geschlagenen, mit den Gefangenen, mit den ausgegrenzten Fremden. Und dort will er zu finden sein. Und wer sich der Barmherzigkeit verweigert, wer sein Lebensziel darauf legt, dass er mit dieser Welt der Armut und der Ausgegrenztheit nichts zu tun haben will und dabei glücklich ist, hat keine Chance, Gott zu treffen. Merkwürdigerweise. Nach diesem Maßstab sind wir alle schuldig. Hier gelten nicht die bürgerliche Moral, alles ist erlaubt, darf sich nur nicht erwischen lassen. Hier gilt auch nicht, wir haben uns stets bemüht, aber wir sind doch alle schwache Menschen, Fehler haben wir alle. Sondern es gilt der Maßstab des heiligen, barmherzigen Gottes. Es gilt der Maßstab der Liebe, der geschehenen oder der schuldig gebliebenen Liebe. Wenn das wahr ist, was sollen wir dann tun? Das Erste, was völlig offensichtlich ist und ganz schlicht und einfach, wer auch nur ein bisschen begreift von der Wirklichkeit Gottes, der muss erkennen, er ist ein barmherziger Gott, der alles auf die Barmherzigkeit setzt und der will, dass wir Barmherzigkeit üben. Mir ist das in diesen Tagen, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, in die Glieder gefahren, als ich es gelesen habe. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen oder ihr seid nicht zu mir gekommen. Wie froh bin ich. Ich grüße euch in Görlitz im Gefängnis. Ich grüße euch in Bruchsal im Gefängnis, die ihr dabei seid bei Pro Christ. Ich wünsche euch, dass er in eurer bitteren Situation die befreiende Kraft des gekreuzigten Jesus erlebt. Dass euer Leben neu auf die Beine kommt und dass die Türen aufgehen, äußerlich, aber auch innerlich in eurem Leben. Und ihr stark werdet, weil ihr spürt, dieser Jesus, der schreibt uns nicht ab. Wir grüßen euch, die Gefangenen. In diesen Tagen haben wir geredet und Sie haben es in den Zeitungen und den Medien gelesen und gehört von dem einen Gefangenen, der, muss ich jetzt sagen, Gott sei Dank Aufsehen erregt hat. Gut, dass es nicht im Verborgenen geblieben ist. Abdul Rahman, der in Kabul in der Gefängniszelle sitzt und der auf den Prozess wartet, wo ihm die Todesstrafe droht. Warum? Weil er Christ geworden ist, vom Muslimen zum Christen geworden ist. in Deutschland gelebt, er hat irgendwo in der Welt Berührung bekommen mit dem Evangelium und ist Christ geworden. Nun, sein eigener Vater hat ihn angezeigt bei der Polizei und die haben ihn verhaftet jetzt im Februar und jetzt steht's an. Ich bin froh, dass die Aufregung, die darüber entstanden hat, auch unsere Bundesregierung und andere Regierungen veranlasst hat, Einfluss zu nehmen und dass man heute bereits lesen kann in den Zeitungen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass er davor bewahrt bleibt und dass er nicht zum Tode verurteilt wird. Man kann darüber denken, wie man will. Für uns Christen ist das nicht gerade ein Kompliment, wenn man als geisteskrank erklärt wird, um dann nicht zum Tode verurteilt zu werden. Aber das ist das eine. Also wir freuen uns, wenn es gelingt, unter welchen Bedingungen auch immer. Aber wir möchten diesen Gefangenen grüßen und mit ihm an die Gefangenen denken, die vielen Namenlosen, die es nicht geschafft haben in die Medien, die von keinen mutigen Journalisten aufgespürt worden sind und die auch bei Amnesty International nicht auf der Liste stehen, die wegen Gerechtigkeit oder viele von ihnen auch und gerade wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus in bestimmten Gesellschaften dieser Welt um ihr Leben bangen mussten, um ihr Leben gekommen sind. Ich will Ihnen etwas sagen. Sie werden sich fragen, nur zu reden darüber, das ist ja wohlfeil und das ist ja billig. Ich glaube, dass die Barmherzigkeit uns gebietet, dass ich kann heute über dieses Thema Barmherzigkeit und Gefangene besuchen nicht reden, ohne die Gelegenheit zu nutzen, dass wir eine große Gemeinschaft in Europa sind, um Sie zu bitten. Lassen Sie uns jetzt etwas tun, heute und morgen etwas tun. Ich habe mich vergewissert, wir haben recherchiert, bei allen Bemühungen, die da sind, wir müssen das Thema mit Abdulrahman noch in der Öffentlichkeit halten. Die Dinge sind noch nicht gegessen. Und deshalb bitte ich Sie an allen Orten, wo Pro-Christ stattfindet, jetzt Folgendes zu tun. Der Grund dafür ist schlicht und einfach. Es gibt eine UNO allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Falls Sie die nicht kennen, zitiere ich Ihnen den Artikel 18 wörtlich. Da heißt es, jeder hat das Recht, und das haben alle UNO-Staaten unterschrieben, auch Afghanistan. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln. Steht hier ausdrücklich drin, zu wechseln. Nicht nur das, was in vielen Staaten gesagt wird, ihr kannst ja, wenn du immer schon Christ bist, auch Christ bleiben. Aber wenn du Muslim bist, dann darfst du nicht wechseln, sonst wirst du zum Tode verurteilt. Religionsfreiheit, der Echtheitstest, ist der Religionswechsel. Hier in Deutschland muss man ohne Schaden an Leib und Seele befürchten zu müssen, vom Christen zum Muslim oder Buddhisten werden können oder umgekehrt vom Muslim zum Christen werden können. Das ist offiziell gewährleistet, aber natürlich noch nicht wirklich sicher, dass das ohne Schaden an Leib und Seele geht in diesem Land. Ich kenne Menschen, die Muslime waren und ihren Namen wechseln mussten, aus Furcht vor dem Druck in ihrem Clan, der sie körperlich bedroht haben. Also wir sind noch lange nicht da. Was wir jetzt brauchen, ist in diesen Tagen, dass Sie, wo auch immer Sie sind, hier und an den Pro-Christ-Orten, 1250 Orte, dass Sie morgen zu Ihrem Parlamentsabgeordneten gehen, ihn anrufen und ihnen einen Brief schreiben. Bundestagsabgeordneten und in europäischen Ländern bitte die Abgeordneten in Ihrer Stadt, in Ihrer Region, die in Ihren Parlamenten sitzen, und ihnen sagen oder schreiben, da ist Abdulrahman, der wird wegen seines Christwerdens zum Tode verurteilt. Was denken Sie dafür und was ist Ihre Regierung und Partei bereit zu tun, um diesem Unrecht zu wehren? Erheben Sie eine Stimme dafür. Sie werden auf der Homepage von Pro-Christ, da können Sie Material kriegen, den Text von Artikel 18, einen Brief, den Sie übernehmen können, was auch immer. Nehmen Sie das und erheben Sie die Stimme und informieren Sie an Ihren Orten, Ihre Medien, Ihre Zeitungen, dass Sie das tun. Wir müssen das Thema in der Öffentlichkeit halten. Und ich bitte, dass wir wach werden durch diesen Fall. Es sind Hunderte verschwunden in Gefängnissen und getötet worden, über die niemand geredet hatte. Und in unserem vornehmen Westen, in dem keiner nichts ernst nimmt, sich daran gewöhnt hat, sagt man, ja, diese religiösen Fanatiker, warum müssen sie auch zu Christus bekehren, können dem ja auch stiften doch nur Unruhe, stören unsere Geschäfte. Mit Afghanistan macht unsere Regierung das noch. Ob sie das mit China macht oder mit dem Iran und mit anderen Staaten, mit denen man Geschäfte machen will, ist noch in der Frage. Wir können nicht mehr schweigen dazu.
dass wir dem Gott des Geldes unsere Brüder und Schwestern opfern und dann sonntags reden über die Menschenrechte halten. Wir wollen nicht mehr schweigen. Auch in unserem Land muss das in der Praxis Wirklichkeit werden. Der Test der Religionsfreiheit ist der freie Wechsel der Religion. Das muss möglich sein. Ich sage noch zwei Dinge dazu. Jesus hat uns Christen nicht verheißen, dass wir in aller Freiheit und Großzügigkeit unseren Glauben leben. Im Gegenteil. Er hat gesagt, ihr werdet das erleiden, was ich erleidet habe. Sie werden euch töten. Viele sind so gestorben. Und der alte Kirchenvater Tertullian hat gesagt, das Blut ist das Saatgut der Kirche. Und überall da, wo die Märtyrer gestorben sind, ist blühende Kirche entstanden. Sehen Sie nach China. Und Sie können sicher sein. Schauen Sie auf die Länder, wo die Christen gefangen genommen und getötet werden. Dort wird in der Zukunft dynamische Kirche sein. So wahr Gott lebt. So wahr Gott lebt. Und jetzt bitte ich Sie, einen Augenblick mit mir still zu sein und zu beten für die Gefangenen. Herr, wir kommen zu dir und rufen dich an. Für Abdulrahman und die vielen anderen, die wegen Gerechtigkeit verfolgt werden und im Gefängnis sitzen. Und insbesondere auch für die, die um deines Namens willen verfolgt werden und im Gefängnis sitzen. Und um die sich keiner kümmert, von denen keine Zeitung schreibt, und wir kennen ihre Namen nicht. Herr, erbarme dich. Und schaffe du in dieser Welt Gerechtigkeit. Und wehre den Machthabern, die sich aufspielen, als wären sie Gott. Erbarme dich über uns. Amen. Wir müssen das. Barmherzigkeit ist nicht ein Almosen geben. Barmherzigkeit hat Konsequenzen. Bis hinein ins Politische. Wir dürfen unsere Gewissen nicht betäuben lassen. Ich bitte Sie, aufzustehen und wach zu sein. Wir haben eine irrsinnige Freiheit, eine große Freiheit in Europa. Aber wenn wir diese Freiheit nicht betätigen, nicht in Anspruch nehmen, werden wir sie verlieren. Und deshalb nutzen wir die Zeit, und dafür stehen wir bei ProChrist. Wir nutzen die Zeit, um Menschen zu Christus zu rufen und zu sagen, bedenk dein Leben, wir sind vor Gott verantwortlich. Komm, lass dich rufen und entscheide dich und wage den Schritt gegen den Mainstream derer, die sagen, nur nicht übertreiben und nicht so sektiererisch und so. Dieses unverbindliche Gerede, das keine Konsequenz fürs Leben kennt, das kann uns nicht weiterbringen. So, das ist das eine, die Folge, wenn wir diesen Text lesen. Gott will, dass wir Barmherzigkeit tun. Und das zweite ist, es bleibt ja dabei. Wir sind alle schuldig, wir sind keine unbeschriebenen Blätter. Wenn ich mein Leben begucke, das ist das Belastende. Wenn ich nicht wüsste, dass es beim Kreuz des Jesus Christus Vergebung der Schuld gäbe, würde ich verrückt über dem Gedanken, wie viel Hausbesuche ich als Pfarrer nicht gemacht habe. Wie viele Menschen gewartet haben auf ein hilfreiches Wort und ich habe es ihnen nicht gesagt. Wie viele hilfreiche Taten ich hätte tun können und ich habe sie nicht. Und es bleibt mir das Argument im Halse stecken, dass man kann doch nicht alles tun, man wird doch verrückt und man muss sich doch und so weiter. Und dann denke ich, das wird uns alles stecken bleiben im Hals, wenn uns der gekreuzigte Jesus als der Richter der Welt anschaut und sagt, ich bin hungrig und durstig und gefangen und krank gewesen und du hast mich nicht besucht. Du hast andere Dinge für wichtiger gehabt. Was war es denn nochmal? Es wird uns im Halse stecken bleiben. Unsere guten Ausreden, die uns heute so glatt von der Zunge gehen. Glauben Sie nur. Was soll ich denn machen? Will Jesus uns die Angst machen? Dann hören Sie, wer das ist, der das sagt. Diese unbequeme, sperrige Wahrheit, die wir nicht hören wollen, die uns überhaupt nicht unterhält. Es ist der, der ans Kreuz geht, der Weltrichter, der das Gericht selber trägt, das ich eigentlich verdient habe, der meine Schuld trägt, den Gott bestätigt in der Auferweckung und sagt, ja, er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. das Opferlamm, auf das alles gelegt wird, wie im alten Gottesdienst Israels. Jesus trägt all das, was ich an Liebe und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Wahrheit schuldig geblieben bin. Er hat es angezogen und Gott hat ihn gerichtet und wir tauschen. Er schenkt mir seine Reinheit und seine Liebe und seine Gerechtigkeit. Und ich krieg's geschenkt. Und er sagt, du darfst mein Kind sein. Komm, nimm's an. Und dann sage ich, Herr, und wie wird das weitergehen? Wird das sein mit dem Tod und danach? Er sagt mir, weißt du, du lebst in der Welt von Raum und Zeit, wo man die Fragen wann und wo stellen kann. Für wann brauche ich die Zeitlinie und für wo brauche ich Raum? Das ist die Schöpfung. Der Schöpfer ist nicht eingesperrt in die Schöpfung. Er ist nicht in Raum und Zeit. Deshalb ist es so schwierig, wenn man die Fragen nach wann und wo beantwortet haben will. Das passt auf Gott nicht so. Da braucht man Raum und Zeit. Das ist nicht Gottes Wirklichkeit. Und deshalb muss ich damit fertig werden, dass es auf ganz bestimmte Fragen im Blick auf Gott keine sinnvollen Antworten gibt. Aber das kann doch jeder kritisch denkende Mensch begreifen. Dass wir diese Begrenzung haben und dass Gott nicht Teil von Raum und Zeit sein kann, wenn er der Schöpfer von Raum und Zeit ist. Also ist alles, was Gottes Wirklichkeit ist, geht über meine Vorstellung. Weil ich kann mir nur vorstellen, was in Raum und Zeit ist. Was er mir sagt, damit kann ich leben und sterben. Wir haben das von Raimund Utschfeuer gehört, dieser Blick in die Zukunft dessen, der neuen Welt, diese Geborgenheit in Christus, die gibt eine Kraft zum Leben heute, dass man im Wirtschaftsleben und im Familienleben und wo auch immer wir stehen, den Kampf bestehen kann, voller Hoffnung nach vorne, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit leben kann und ein Leben im Dienst für die Menschen und zur Ehre des lebendigen Gottes. Ja, dazu reicht die Energie allemal, das ist wunderbar. Wunderbar. Und wenn es an die Zeit kommt, dass er uns abruft, sei es, dass wir 30 oder 70 oder 80 sind, dann können wir getrost den Weg gehen durch die Tür in seine Arme. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das Einzige, was ich aus Gottes neuer Welt kenne, ist, ich kenne Jesus jetzt, wie nahe er mir ist, wie gut er mir tut. Der gute Hirte, von dem die Boyke Brothers gesungen haben, der gute Hirte. Und das Schiff des Glücks, von dem Jasper gesungen hat. Ich darf in die neue Welt Gottes gehen und freue mich auf eine strahlende Herrlichkeit. In einer Welt, wie die Bibel sagt, in der Gerechtigkeit wohnt, richtig zu Hause ist. Was wird das für ein Zuhause sein? Und die Bibel sagt, dass der Herr kommen wird und alle Tränen abwischen wird. Wir werden bis dahin noch viel, viel weinen. Viel, viel weinen, viel Leid in dieser Welt. Er wird alles Leid beenden. Aber bis daher gibt er eine Kraft und Geborgenheit, vorwärts zu gehen. Und Paulus sagt, ich bin gewiss, dass ich mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Das heißt, wenn ich aus dieser Welt in diese Wirklichkeit Gottes hinübergehe durch den Tod, dann werde ich von allem getrennt. Sterben heißt, dass ich alles loslassen muss, meinen Körper und meinen Besitz, selbst die geliebten Menschen. Nur er hält mich fest, diese Gemeinschaft mit Christus zu sein, sagt der Paulus. Ich habe Lust, wegzugehen in Gottes Welt und mit Christus zu sein. Das ist das Geheimnis. Und die dunkle Seite der Wirklichkeit verschweigt Jesus nicht. Er sagt, die Hölle, das ist nicht diese idiotischen Bilder, die davon gemalt worden sind. Alle Aussagen sind Grenzaussagen, weil unsere Vorstellung übertragen. Es ist die Trennung, die ewige Trennung von Gott. Wir müssen das erleben und erleiden, was wir ja eigentlich haben wollten. Leben ohne Gott. Und Gott schweigt. Und wir werden schreien, es wird eine Verzweiflung sein und Gott schreit. Das sagen die Leute, wie kann ein Gott, der die Liebe ist, das zulassen und wer weiß, was alles. Ich sage Ihnen mal eins. Machen Sie sich mal keine Sorge um die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Die müssen Sie nicht verteidigen. Wir sind nicht gerade die Weltmeister der Barmherzigkeit, sodass wir Schulmeister Gottes sein könnten, dass er sich anständig benehmen kann in seiner Theologie. Ist wirklich nicht nötig. Eins aber ist sicher, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will heute retten.
Keiner muss vor die Hunde gehen. Keiner muss verloren gehen. Jeder darf im Gericht Gottes geborgen sein in den Armen des Richters Jesus, der sagt, ich bin für dich gestorben, deine Schuld ist vergeben. Du bist okay. So bist du recht vor Gott. Die Gerechten, die sind ganz überrascht, wenn sie sagen, ja gut, das steht doch, die werden doch aufgrund ihrer Barmherzigkeit, die haben nichts davon gewusst, wenn sie spekulieren, dass sie mit dem Guten, das sie tun für soziale Dienste da oben bei Gott ankommen könnten, haben sie schon sich verspekuliert. Die haben nichts davon gewusst, wer sich beruht auf das, was er tut. Der hat falsch gerechnet, der hat die Augen zugemacht vor dem, was er versäumt hat. Nein, nein, hier sehen sie, was Vergebung kann. Das Böse spielt keine Rolle mehr. Man sieht es nicht mehr. Was überbleibt vor dem Angesicht Gottes, ist nur noch die Liebe, die getan worden. Alles andere ist ausgelöscht, ist am Kreuz des Jesus vernichtet, ist in seinem Grab begraben und geblieben. Und wir dürfen vor das Angesicht des ewigen Gottes treten. Was für eine Perspektive und Zuversicht, was für eine Kraft und Dynamik zum Leben in dieser schwierigen Welt und zum getröstet Sterben. Da braucht man keinen Wahnsinn, Jugendwahn mehr im Alter machen, sondern kann mit Freude und Zuversicht auf das Ziel des Lebens zugehen. Es wird spannend und es bleibt spannend. Und ich möchte Sie herzlich bitten, heute Abend die Einladung anzunehmen. In der Heiligen Schrift steht der Ruf, heute, wenn ihr seine Stimme, wenn ihr Gottes Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Er ruft und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben.